Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Heute begrüße ich Sie hier zum letzten Mal, weil ich mich in den Ruhestand verabschiede. Sie sind in den letzten Jahren mit unseren Autoren und mit mir in die ganze Welt gereist und in meiner letzten Sendung möchte ich Sie an zwei meiner Lieblingsorte in Kanada führen. Die erste Reise geht nach Neufundland. Bei den Kanadiern heißt die Insel vor der Nordostküste Nordamerikas nur The Rock, ein großer Fels im Atlantik, dessen Bewohner dem rauen Wetter trotzen.
I used to buy the pills, the boat, and I used to buy the sails, and I used to buy the catches, the fish, and bring them home to Liza.
Dieses traditionelle Volkslied kennt auf Neufundland jeder. Es handelt vom entbehrungsreichen Leben auf der Insel und mit dem Meer. Einst lockte der Fischreichtum viele Europäer auf die Insel. Es soll hier so viel Kabeljau gegeben haben, dass man zum Fischen nur einen Korb ins Wasser halten musste. Die rücksichtslose Ausbeutung des Meeres führte schließlich zu einem Moratorium. 1992 erließ die kanadische Regierung ein komplettes Fangverbot für Kabeljau. Über Nacht verloren über 30.000 Menschen ihr Einkommen und ihre Identität. Viele verließen die Insel auf der Suche nach Arbeit und die, die blieben, mussten sich neu erfinden. Nach und nach entwickelte sich auf Neufundland ein sanfter Tourismus. Aus Fischern sind Gastgeber geworden, denn Kanadas östlichste Provinz hat wahre Schätze zu bieten. Zum Beispiel gewaltige Eisberge, die in den Sommermonaten auf der sogenannten Eisbergallee an der neufundländischen Küste vorbeitreiben. Um das zu sehen, reise ich zum nördlichsten Zipfel Neufundlands. Einsame Highways führen vorbei an den wenigen Ortschaften. Mitunter säumt ein Minifeld den Straßenrand, auf dem einmal etwas Gemüse wachsen soll. Der aufgelockerte Boden nach dem Straßenbau bietet eine der wenigen Möglichkeiten, etwas anzubauen. Ansonsten nur Felsen, kleine Seen, viele Tannen, nur wenige Laubbäume, Flechten, Moos. Und dazwischen auch im neufundländischen Sommer vereinzelte Schneeflächen. Mein Ziel ist Carpoon Island, eine kleine Insel im äußersten Norden, die nur mit einem Boot zu erreichen ist. Es regnet. Gemeinsam mit einer kleinen Reisegruppe warte ich an einem Mini-Hafen auf die Überfahrt. Es ist ein großes rotes Schlauchboot, das uns abholt.
Hello, everyone.
Begrüßt uns Ed English und bittet uns an Bord zu kommen. Er verteilt lange Regenponchos, die wir schon kurze Zeit später sehr zu schätzen wissen. Das Schlauchboot reitet über die Wellen, die Gischt spritzt ins Boot. Alle versuchen sich irgendwo festzuhalten und ich kämpfe gegen die Übelkeit an. Dann endlich biegt Ed in eine Bucht ein und dort liegt er direkt vor uns. Unser erster Eisberg, ganz nah. Von der Strömung hierher getrieben, groß wie ein Haus. Ed umkurvt ihn mit einigem Abstand.
Meistens fahren wir nicht sehr dicht um die Eisberge, denn es kann immer sein, dass sie umkippen und dann muss man weit genug entfernt sein.
Nass und verfroren gehen wir an Land. Carpoon Island ist eine karge, felsige Insel aus Granit und Quarz, 2 Kilometer breit und 7 lang, mit einem Leuchtturm und 2 Häusern. Wo einst der Leuchtturmwärter mit seiner Frau lebte, hat Ed English vor einigen Jahren ein kleines Hotel eröffnet, das von Mai bis September Besucher empfängt. Im Carpoon Lighthouse Inn ist es wohlig warm. Isabel Kohl unterbricht ihre Vorbereitungen für das Abendessen der Gäste und begrüßt uns lachend. Hier stört sich niemand daran, dass wir triefend nass im Flur stehen.
They don't mind the weather, to be honest with you.
Das Wetter macht unseren Gästen nichts aus, sagt sie. Sie schätzen das hier. Wenn es kalt ist und regnet, dann ziehen sie sich entsprechend an. Es kommt darauf an, was man will. Wenn man immer gutes Wetter haben will, das haben wir hier nicht. Und ich bin froh darüber.
And I'm glad. Really glad. Yeah.
Unsere Eisbergtour beginnt am nächsten Morgen. Zum Glück regnet es nicht mehr, aber die Wellen sind nicht weniger hoch und es macht Ed sichtlich Spaß, das Boot über die Wellen springen zu lassen. Während ich noch überlege, wie ich diese Tour überstehen soll und warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wieder in das Boot zu steigen, da passiert es. Vor uns schwappt im Wasser ein großer, langgezogener Eisberg. Vergessen sind Angst und Übelkeit, so beeindruckend ist das massige Gebilde, das sich leuchtend blau vom Grau des Ozeans absetzt. Ein kalter Hauch weht herüber. Ed stoppt das Boot und erklärt, warum es nicht nur weiße Eisberge gibt.
Ein Teil des Gletschers rutscht in Grönland ab und zerbricht. Wenn dann im Sommer das Eis schmilzt oder es regnet, dann läuft dieses Wasser in die Bruchstelle. Es ist dann reines Wasser, nicht Schnee, der mit Luft vermischt ist. Wenn das dann wieder friert, gibt es an dieser Stelle keine Luftblasen mehr, die das Licht reflektieren, und der Eisberg sieht blau aus. Manchmal bleibt in der Mitte ein weißer Streifen. Das sind dann die zusammengedrückten Luftblasen, wenn das Wasser von außen nach innen friert.
Wir haben die Eisbergallee erreicht. Langsam und majestätisch driften die Kolosse durch die raue See. Die meisten sind weiß, mal ganz glatt, mal bizarr zerklüftet, manche hoch wie Kirchen oder Türme, andere lang und flach. Voller Ehrfurcht schauen wir auf die Gebilde, die vor uns aufragen. Ich könnte das wahrscheinlich noch mehr genießen, wenn ich nicht schon an die Rückfahrt denken müsste. Es wird noch einmal eine wilde Fahrt. Aber Ed kennt sich hier wirklich gut aus und bringt uns sicher zurück. Endlich, mit festem Boden unter den Füßen, möchte ich noch mehr über Eisberge erfahren.
Über 90% der Eisberge hier sind von der westlichen Küste Grönlands abgebrochen und nur etwa 10% von Baffin Island. Etwa 2 bis 3 Jahre dauert es dann, bis die Eisberge mit dem Labrador-Strom vorbeiziehen. Hier oben im Norden haben wir die längste Saison. Sie kommen hier als erstes vorbei und bleiben am längsten, bis in den späten August hinein. Und das heißt auch, dass sie hier am größten sind. Sie können an einem Tag einen langen Weg zurücklegen. Du kannst auf der Insel entlang gehen und sie würden dich überholen. Das hängt hauptsächlich von der Strömung ab. Der größte Teil des Eisberges liegt schließlich unter Wasser. Deshalb spielt der Wind dabei nur eine kleine Rolle.
Sechs bis 700 Eisberge wandern jedes Jahr über die Eisbergallee hier vorbei und ziehen dann weiter bis an die Südostspitze Neufundlands, wo sie auf den Golfstrom treffen und langsam schmelzen. In dieser Region besiegelte einst ein Eisberg das Schicksal der Titanic. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jetzt wird jeder Eisberg registriert. Kein Schiff ist hier mehr gesunken seit dem Untergang der Titanic. Besonders wichtig ist das auch für die Ölplattformen. Dort muss man wissen, wo sind die Eisberge gerade, wie groß sind sie, wie weit entfernt und wann werden sie die Plattform erreichen.
Und was ist mit dem Klimawandel? Es gibt mal gute und mal schlechte Jahre, sagt Ed. Mal mehr und mal weniger Eisberge. Das war schon immer so.
Das hat mit dem Klimawandel bisher nichts zu tun. Aber natürlich, überall auf der Welt schmelzen die Gletscher und so wird es auch in weiter Zukunft weniger Eisberge geben. Aber erstmal wird es so sein, dass wir mehr bekommen werden. Denn das Eis in der Arktis wird immer weicher und mehr Teile brechen ab, die dann mit dem Labrador-Strom hier runterkommen. So wird uns die Erderwärmung erstmal mehr Eisberge bringen.
Global warming could bring us more ice.
Die Eisberge sind nicht die einzige Attraktion auf Neufundland. An der Westküste liegt der Gros Morne Nationalpark. Seit 1987 ist er UNESCO-Weltnaturerbe. Er erstreckt sich auf über 1800 Quadratkilometer und seinen Namen verdankt er einem etwas über 800 Meter hohen Berg. Mehrere kleine Ortschaften liegen im Park. Knapp 4000 Menschen leben dort, auch Penny McIsaac. Sie erklärt den Besuchern die Besonderheiten im Nationalpark. Dazu gehören zuallererst die Tablelands, eine ocker- bis rostrotfarbene Hochebene.
So, about 500 million years ago, we had...
Vor über 5 Millionen Jahren bewegten sich die tektonischen Platten und dort, wo jetzt der Atlantik ist, gab es zwischen den Platten auch schon ein Meer. Die Strömungen der Wassermassen sorgten dafür, dass sich die Erdplatten zueinander bewegten. Der Ozean wurde immer kleiner, bis die Platten aneinander stießen und Teile des Erdmantels unter dem Meeresgrund wurden dabei nach oben gedrückt. Wenn man sich jetzt hier im Park umsieht, dann sieht man Gestein, das sonst eigentlich nicht an der Oberfläche der Erde zu sehen ist. Es liegt normalerweise tief unter dem Meeresgrund. Aber hier in Grossmorne kann man auf dem Erdinnern laufen.
It should be deep below the ocean's floor, but here in Grossmorne you can actually walk on the inside of our planet.
Ein Paradies für Geologen, die hier ihre Theorie zur Plattentektonik bestätigt sehen. Man kann den Park auf unterschiedlichen Wandertouren entdecken oder per Schiff bei einer Fahrt durch den Fjord. Wayne Parsons startet seine Bootstour in Norris Point, ein kleiner Ort am Rande des Nationalparks. Von dort geht's hinaus in den zweiarmigen Fjord Bon Bay auf der Suche nach Adlern und Walen. Der 62-Jährige ist hier geboren und wohnt in einem der Orte im Park.
Nach der Universität habe ich eine Zeit in Toronto gelebt, kam aber 1978 zurück nach Neufundland und bin seitdem immer hier. Ich habe 6 Kinder hier in Norris Point großgezogen. Es ist ein schöner Platz zum Leben. Ah, einen Moment, meine Damen und Herren, da auf Ihrer rechten Seite, schauen Sie, das ist mein Lieblingsblick. Das ist der Grossmorne Mountain, der der ganzen Region hier den Namen gegeben hat. Teil einer langgezogenen Gebirgskette mit Namen Long Range Mountains. Sie gehört zu den ältesten Bergen der Welt und ist ein Ausläufer der Appalachen. Die erstrecken sich von Alabama über den Osten der USA bis eben hier in den Norden von St. Anthony.
Die Luft ist klar und frisch. Wale haben wir nicht gesehen, aber viel über den Nationalpark erfahren und am Ende auch noch am Screech Inn teilgenommen. Ein Ritual, mit dem Fremde zu Neufundländern ernannt werden.
Now, don't you worry.
Die Zeremonie muss von einem gebürtigen Neufundländer durchgeführt werden. Alle Teilnehmer tragen einen gelben Südwester, das ist ein Regenhut mit breiter Krempe, müssen einen Kabeljau küssen, heute ist es nur einer aus Plastik. Rumtrinken und das Ganze mit einem Tänzchen besiegeln. Alles nicht ganz ernst gemeint.
Okay, now are we ready? I the boy to build a boat, and I the boy to sail her, and I the boy to catch the fish and bring some home to life.
I tell people that Newfoundlanders.
Ich sage immer, dass Neufundländer eine angeborene Fähigkeit haben, über sich selbst zu lachen. Aber wir mögen es nicht, ausgelacht zu werden, verstehen Sie? Das ist ein Unterschied. Wir sind sehr stolz, aber wir haben immer Humor. Immer. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens in Neufundland. Denn hier ist das Leben nicht immer leicht, wirtschaftlich zum Beispiel. Das schaffen wir nur mit Humor.
Sagt Wayne Parsons, der nicht nur Reiseführer ist, sondern auch regelmäßig mit seiner Band Anchors Away auftritt. Eine Hörprobe gibt's am Ende unserer Bootstour. Und natürlich geht's wie immer auf Neufundland um das Leben mit dem Meer. Von Neufundland geht es weiter südwestlich auf die Île de la Madeleine. Eine Inselgruppe mit Dünen, Klippen aus rotem Sandstein, satten grünen Wiesen und glücklichen Bewohnern. Die Île de la Madeleine oder die Maggies, wie die Einheimischen sagen, liegen noch im St. Lorenz-Strom an der Schwelle zum kalten Nordatlantik. Eine 3000 Kilometer lange Küstenlinie, kleine Häfen und bunte Holzhäuser, rote, blaue oder gelbe, liegen zwischen den grünen Wiesen. Das ist der erste Eindruck, aber es gibt noch viel mehr, das man über die Magdaleneninseln erzählen muss.
Here we don't have the hour, but we have the time.
Es kommt uns nicht auf die Stunde an, wir nehmen uns die Zeit, sagt Gilles Lapierre, Mitte 60, grauer Vollbart, Hut und Cowboystiefel. Er fährt uns mit einem alten Bus über die Inseln und erklärt auch gleich noch, was das Lebensgefühl der Madelinos ausmacht.
I'm born here. Yeah, I travel quite a bit all around the world, but I'm back since 13 years.
Ich bin hier geboren. Ich war überall in der Welt unterwegs, aber seit 13 Jahren bin ich wieder zurück auf meiner Insel. Man kann vielleicht die Insel verlassen, aber die Insel verlässt einen nie. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist ein großer Unterschied, ob man in einer großen Stadt oder hier lebt. Die Menschen denken anders. Du bist hier, weil dir die Zeit wichtig ist und nicht Geld oder der Job. Hier gibt es vor allem Saisonarbeit. Wenn du hier lebst, dann nicht, weil du das große Geld machen willst. Die Menschen verdienen nicht viel, aber sie sind reich, weil sie Zeit haben. Und Zeit kannst du nicht kaufen. Die Menschen hier denken ganz anders.
People are rich because they got time, and time is something you can buy. So it's why it's just totally different thinking here.
Jill ist Farmer, Fischer, Reiseführer, sowie jetzt Busfahrer und vor allem macht er Musik.
Je suis acadien dans la, je n'ai pas besoin d'armes. Pour dire qui je suis, je viens de l'Acadie.
Viele seiner Lieder kommen aus der Normandie, aus der Gegend, aus der seine Vorfahren stammen. Der größte Teil der rund 12.000 Bewohner der Inseln sind Nachkommen der Akkadier. Das waren die französischsprachigen Siedler, die im 18. Jahrhundert aus den heutigen kanadischen Provinzen New Brunswick und Nova Scotia von der damaligen britischen Kolonialregierung vertrieben wurden. Deshalb sprechen auch die meisten Menschen auf den Maggies Französisch. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist englischsprachig. Dazu gehören auch die Nachfahren der vielen Schiffbrüchigen, die sich auf die Inseln gerettet haben. Im Laufe der Jahrhunderte sanken über 1000 Schiffe rund um die Magdaleneninseln. Ein besonders schwerer Sturm soll gleich 48 Schiffe auf einmal versenkt haben. In kleinen Museen kann man mehr über die Geschichte erfahren. Die Traditionen werden gepflegt, aber die Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen leben einvernehmlich neben und miteinander.
And I know my island's quiet, peaceful and no crime.
Es ist ruhig und friedlich, es gibt keine Kriminalität. Wir verschließen die Türen vom Haus oder Auto nicht. Neulich hat ein Typ seine Kamera am Strand vergessen und im Radio wurde dann durchgesagt, dass jemand sie gefunden hat und zur Radiostation gebracht hat. Der Besitzer soll sie dort abholen, hieß es dann. Sowas gibt es nirgendwo in der Welt, nur hier. Manche würden vielleicht sagen, wir sind dumm. Wir antworten dann, nein, wir sind ehrlich. Das ist ein Unterschied.
Sagt Jill und schaut raus aufs Meer. Wir stehen am Strand, hinter uns ragen die roten Sandsteinfelsen nach oben. Wer die Einsamkeit sucht, ist hier genau richtig. Zu den Îles de la Madeleine gehören 9 Hauptinseln und ein paar kleinere, aber nur 6 davon sind bewohnt. Die einzige rein englischsprachige Insel, Entry Island, mit ihren 60 Einwohnern, ist nur mit einer Fähre zu erreichen. Die anderen bewohnten Inseln sind mit Straßen und Brücken verbunden. Rund 300 Kilometer weißer Sandstrand säumen die Küsten. Ein Traum für Touristen. Aber der Sommer ist kurz. Er geht etwa von Juli bis September. So richtig heiß wird es auch dann nicht. 20 bis höchstens 25 Grad vielleicht. Überall ist es leicht, ins Gespräch zu kommen und am Inselleben teilzunehmen. Im kleinen Hotel Auberge La Salicorne, weit im Nordosten, auf der Insel Grand Entrée, ist das Programm. Das hellgrüne Haus steht auf einem Hügel und von überall kann man das Meer sehen. Robert Saint-Ange leitet die Herberge schon einige Jahre.
Each day we have activities to discover the culture, visit.
Jeden Tag bieten wir Ausflüge an, um die Kultur der Insel kennenzulernen und die Gegend zu erkunden. Natürlich können wir keinen Gast zwingen, aber wir sind hier so abseits, da ist es einfach viel interessanter, die Menschen und ihre Kultur kennenzulernen. Dazu gehört auch das Fischen. Das ist unser Leben hier und das sollen die Menschen kennenlernen. Dazu kommt die Natur, die Wälder und die Strände. Das gibt es überall auf den Inseln, aber besonders konzentriert hier.
The forest and East Point and a lot of beach, like other places of the island, but concentrate in this area too.
Ein Besuch im hauseigenen Seehundmuseum gehört zum Programm. Wanderungen über die Insel, Paddeltouren entlang der roten Sandsteinklippen oder ein Ausflug zum Fischereihafen. Und natürlich kommen zum Abendessen all die leckeren Meeresfrüchte auf den Tisch.
The people live with the sea.
Die Leute leben hier mit dem Meer, mit den Fischen und der Fischfabrik. Wir reden hier viel über das Fischen. Und warum? Wir sind schon immer Fischer. Die Leute leben hier mit dem Meer.
So ist das auch für Rosie Rankin. Sie ist im Hotel verantwortlich für die angebotenen Aktivitäten. Sie empfiehlt uns einen Ausflug zum Hafen, wenn die Hummerfischer auslaufen. Das heißt allerdings früh aufstehen, sagt Rosie. Morgens früh um 3:30 geht es los. Vom Hotel aus ist es nicht weit. Und wir sind auch, wenn es noch sehr früh ist, nicht die Ersten. Der Parkplatz ist schon gut gefüllt und es herrscht reger Betrieb. Die Fischer bereiten die Boote vor und richten die hölzernen Fallen für den Hummerfang. Es riecht nach Fisch und Diesel. Die Ersten schippern raus aufs Meer. Noch ist es dunkel, aber hinten am Horizont deutet schon ein schmaler, heller Streifen auf den bald beginnenden Sonnenaufgang. Ab Mitte Mai sind die Fischer jede Nacht unterwegs, außer sonntags. 10 Wochen lang können sie dann Hummer fischen, bis die Saison endet. Im Juli wird der Abschluss dann mit einem großen Fest gefeiert. Immer mehr Schiffe tuckern aus dem Hafen, während ein etwas größeres bereits wieder zurückkommt und gerade am Kai anlegt. Kapitän Russell Clark verlässt das Schiff. Er war schon seit gestern Mittag draußen, um Eiskrabben zu fischen, aber richtig zufrieden ist er nicht.
It's late in the season. It's getting fished off now, yeah.
Es ist spät in der Saison, es gibt nicht mehr so viel. Wir waren so lange draußen, dafür war der Fang nicht besonders gut. Da ist einfach zu viel Betrieb. Hier sind so viele Boote unterwegs, die normalerweise nicht in diese Gebiete kommen. Aber sie sind hier, weil ihre Reviere für Schutzzonen geschlossen wurden. Die Saison geht langsam zu Ende und ich werde wohl auch nur noch 3 bis 4 Mal rausfahren. Aber jetzt ist es spät. Ich muss los. Ich bin sehr müde. Ich habe Krabben gefischt und bevor ich später die Hummerfallen wieder einhole, will ich noch ein paar Stunden schlafen.
Es ist harte Arbeit, aber nicht nur für die Fischer, sagt Rosie Rankin. Wenn sie keine Ausflüge für Touristen organisiert, dann arbeitet sie in der Fischfabrik.
We start there at 5:30 in the morning, so it's hard for us too. We were working over there 10-hour days.
Wir fangen dort zwischen 5 und 5:30 Uhr morgens an. Ja, auch für uns ist es hart. Wir arbeiten dort 10 Stunden am Tag, stehen die ganze Zeit, heben und schieben, müssen alles verpacken, den ganzen Tag 10 Stunden. Das ist harte Arbeit. Wir kochen die Krabben und frieren sie ein, bevor sie dann an verschiedene Käufer gehen. Auch die Hummer. Es ist immer gleich. Sie werden gekocht, verpackt und gekühlt.
And the same with the lobster. Also it's cooked and packed and frozen.
Die Fischindustrie ist neben dem Tourismus die wichtigste Einnahmequelle.
You see, our summer season is so short.
Die Sommersaison ist kurz. Die Zeit für Touristen ist so kurz. Um dann die restliche Zeit des Jahres zu überleben, müssen wir mehrere Jobs machen. Man braucht auch eine gewisse Anzahl von Arbeitsstunden im Jahr, damit die Arbeitslosenversicherung einspringt, wenn man dann nach dem Ende der Fischereisaison nicht mehr arbeitet. Auch das gehört zum Leben der Inselbewohner. Aber es liegt nichts Bitteres in den Erzählungen von Rosie. Die Menschen hier haben sich an die Lebensbedingungen, an die Natur und das Wetter angepasst, sagt auch Robert. Es ist, wie es ist.
The winter is beautiful, everyone goes to work. It's not beautiful, everyone returns to the house and wait in the winter.
Im Winter, wenn es schön ist, geht jeder seiner Arbeit nach. Wenn das Wetter nicht gut ist, dann bleibt man zu Hause und wartet ab. Wenn es im Winter stürmt, dann verlegen wir unsere Termine auf den nächsten Tag. Ganz einfach, weil der Wind da ist und der Schnee. Und wir wissen, dass es zu schwierig ist, draußen zu sein. Du weißt einfach, wenn du hier auf der Insel lebst, dann hast du vielleicht manche Dinge nicht. 20 Kilometer in die eine Richtung ist das Wasser und 20 Kilometer in die andere Richtung auch. Du musst sehen, wie du klarkommst. Aber das Leben hier ist nicht kompliziert. Manchmal verlasse ich die Inseln, um ein großes Einkaufszentrum zu besuchen. Und ich denke jedes Mal, was mache ich hier? Und dann weiß ich, wie glücklich ich auf meiner Insel bin.
I'm okay on my little island. That's it.
Ob es wohl auch daran liegt, dass hier jeder aus seinem Haus seinen täglichen Blick auf den Sonnenauf- und Untergang hat und natürlich auf das Meer? Im Bus auf dem Weg zum Flughafen gibt Gilles Lapierre ein letztes Mal eine Hörprobe seiner Musik. Und dann verabschiedet auch er uns mit einer Liebeserklärung an seiner Heimatinsel.
Du fühlst dich selbst überall auf der Insel. Es liegt etwas in der Luft, das dich zu dir bringt. Es ist etwas Einzigartiges. Ich weiß nicht warum.
I don't know why, I don't know where.
Die Insel der Glücklichen. Das war's für mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Sendung unterwegs wird es natürlich weitergeben. Und ich freue mich, wenn Sie weiterhin mitreisen. Mein Name ist Tina Witte. Alles Gute für Sie und kommen Sie gut ins neue Jahr.
RBB 24 Inforadio Podcast.